denke mal laut. Und heute nicht alleine. Heute habe ich wieder eine Gästin bei mir und ich freue mich sehr, liebe Dani, dass du heute mein Gast bist im Poolhouse Podcast. Und stell dich doch bitte einmal den Hörerinnen vor.
Ja, Senja, ich freue mich total, denn es ist auch mein erster Podcast und dann noch bei dir. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich bin Daniela Merkel aus Düsseldorf und ich bin Brand- und Packaging-Designerin für hauptsächlich emotional geladene Storytelling-Kunden wie aus den Bereichen Kosmetik, Getränke, Food- und Lifestyle-Produkte. Genau, das macht mir am meisten Spaß und da bin ich unterwegs.
Ja, schön. Wir haben uns ja bei einem Event in Köln kennengelernt. Mhm. Da sind wir uns ja das erste Mal über den Weg gelaufen. Und seitdem tauschen wir uns ja regelmäßig aus, also auch offline, will ich jetzt mal sagen. Und was ich bei dir immer bewundere ist, was ich ja einfach nicht kann als Branddesignerin, ist Verpackungsdesign. Und ich glaube oder Menschen, die nicht aus dieser Branche sind, aus der Designbranche, ist es, glaube ich, schwer zu erklären, ne? Warum, wenn man doch Design kann, kann man irgendwie alles. Aber an Verpackungsdesign habe ich mir wirklich schon die Zähne ausgebissen. Erzähl doch mal so ein bisschen, das war ja jetzt unser Thema, was wir uns ein bisschen für den heutigen Tag gesetzt haben, ist Designstrategie. Arbeitest du mit einer Strategie, wenn du an deine Projekte rangehst? Und wenn ja, kannst du so ein bisschen erklären oder erzählen, wie das bei dir im Business-Alltag dann aussieht?
Ja, auf jeden Fall mit Strategie. Ich kann auch gar nicht mehr anders, denn Strategie ist für mich super essentiell, denn es erklärt ja einfach, also ich sage immer Strategie first und dann erst Design, denn die Strategie erklärt dein ganzes Warum. Also woher kommst du, wer bist du eigentlich, dein Charakter, deine Haltung, um darauf einfach das Fundament zu bauen. Also alles, was wirklich essentiell ist, was dich ausmacht, trägt die Strategie und darauf setzt du dann nachher erst das Design. Also du musst erstmal in dieser Strategie alles wissen von deinem Kunden, von deiner Marke, um dann nachher auch das Design darauf aufzubauen im Sinne von es zu übersetzen. Also ich erkläre es auch immer so, ich bin eigentlich der Übersetzer deiner Werte.
Mhm.
Ja, und das ist beim Verpackungsdesign tatsächlich nochmal, ich will nicht sagen genauso wichtig, ja, schon, natürlich. Ne? Jetzt, also wenn man von Branddesign und Verpackungsdesign spricht, ist es bei beiden gleichermaßen wichtig. Aber ich würde fast noch sagen, dass es im Packaging-Design noch so viel wichtiger ist, einfach weil du dich im gleichen Atemzug, im gleichen Moment im Regal beispielsweise wiederfindest und neben gefühlten 20 Alternativen Mitbewerbern direkt durchsetzen musst. Also wenn du jetzt mal überlegst, im Branddesign bist ja nur du als Person oder als Unternehmen in dem Moment sichtbar. So, auch da muss man natürlich auf den ersten Blick die Wirkung erzeugen, zu verstehen, worum geht es denn hier genau und wen möchte ich damit erreichen, dass man auf den ersten Blick erkennt, worum geht es. Aber beim Packaging-Design ist nicht nur das wichtig, sondern ich muss mich einfach auch direkt erklären, nicht nur, wer ist die Marke dahinter, sondern auch, was ist das für ein Produkt? Was kann es? Was leistet es? Warum brauche ich das? Und ich habe daneben eben noch die 20 Konkurrenten, die alle das Gleiche sagen wollen, also im Normalfall.
Ja.
Und um mich davon abzuheben und direkt so zu wirken, dass der Kunde mich wahrnimmt und mich versteht.
Ja, du hast total recht. Und zwar, dass du sagst, also bei einer Personal Brand zum Beispiel, wenn wir das als Beispiel nehmen, sind ja nicht unmittelbar links und rechts andere Konkurrenten, die genau das Gleiche machen oder genau das gleiche Produkt verkaufen. Anders als wenn du wirklich im Supermarkt bist und vor einem Regal, sage ich mal, Schokolade stehst, dann siehst du halt auf einen Blick jede Schokolade. Ganz und dann muss natürlich das eine Verpackungsdesign in irgendeiner Form herausstechen und das nicht nur zwangsläufig wahrscheinlich, einfach nur nicht gegen den Strom schwimmen, sondern ja auch im besten Fall dann auch noch vermitteln, wofür es steht. Also sagen wir mal, Schokolade ist in der Regel blau-braun. Ne? Das ist so Milka, Vollmilch, hat irgendwie voll blau als Farbe oft bekommen. Ja. Ne? Das wird irgendwie jetzt so zugeschrieben. Rot ist Marzipan, grün ist Haselnuss. Ne? Also das ist ja irgendwie fast überall so, egal wo man hinguckt. Und dann würde es ja jetzt zum Beispiel keinen Unterschied machen, dass du sagst, okay, ich überlege mir eine neue Farbrange, damit ich halt anders aussehe als anderen, sondern wie kann ich in dem, sage ich mal, gewohnten, gelernten Umfeld trotzdem noch meine Einzigartigkeit herstellen?
Ja, das stimmt, ja. Also da schließen total viele Sachen mit ein, beim Packaging Design, die man eben beachten muss. Nicht nur die Information und Lesbarkeit auf den ersten Blick, was schon wirklich einen riesen Gap macht. Und da komme ich nochmal darauf zurück, was du gerade meintest, dass viele Designer vielleicht denken, naja, das mache ich nochmal so mit und das kann ja nicht so schwierig sein. Aber genau da ist nämlich auch oft die Schwierigkeit, es so zu gestalten, dass es eben auf den ersten Blick plakativ auffällt und sich absetzt von anderen und trotzdem noch lesbar ist. Ne? Beispielsweise würde man ein Logo einer Marke auf einer Verpackung ganz anders platzieren als in einem Personal Brand Design. Ja. Ne? Das muss da viel mehr auffallen und sich absetzen auf den ersten Blick. Die Proportionen sind dann meist auch ganz anders, die Schriftarten sind viel bolder und Farbcoding ist einfach auch wichtig. Und ne, also es kommen einfach so viele Dinge, auch so viel psychologische Dinge mit rein. Auch die Farbgebung an sich, welche Codes gelten wofür, wie du gerade schon nanntest, bei der Schokolade. Das gibt es bei allen Produkten oder auch die Verpackungsform, die Verpackungsart. Die Haptik ist super wichtig. Welche Materialien werden verwendet? Wie liegen die in der Hand? Was, ne? Also alles spiegelt halt auch so eine Wirkung in dem ersten Moment wieder. Ob es zum Beispiel ein günstiges Produkt ist für jeden Tag oder ob es eben die Luxusvariante davon ist, die was ganz anderes vermitteln soll, auch Exklusivität. Ja. Es gibt zum Beispiel Salze, die verwendest du einfach jeden Tag. Die kosten vielleicht von einer Eigenmarke dann irgendwie 69 Cent. Und du kannst das gleich, also du kannst aber auch Salz kaufen für 16 Euro beispielsweise, weil es aus einer ganz besonderen Gegend stammt und handgeschöpft ist, meinetwegen. Und das muss das Design dann eben auch auf den ersten Blick leisten, dass man das versteht und auch die Begehrlichkeit dann weckt und das Geld dafür ausgeben mag.
Ja,
ja.
Das ist so spannend. Ich liebe ja Verpackung und das stört mich auch so ein bisschen, dass ich da irgendwie dann, dass ich das nicht so richtig hinbekomme. Dafür habe ich aber auch, glaube ich, viel zu wenig Projekte. Aber vielleicht ist es ja auch einfach gut, wenn man einfach weiß, was die eigene Expertise ist, ne, wo die Stärken liegen und das dann auszubauen. Aber nochmal zu deiner Strategie. Also das, was du sagst, macht alles total Sinn. Jetzt hören uns vor allem ganz, ganz viele Designerinnen zu und fragen sich, okay, wie ich jetzt auch, ich verstehe, dass die Haptik wichtig ist, dass sofort erkannt werden muss, worum es geht, ob es günstig ist, ob es Premium ist. Wie komme ich denn dahin, das alles zu ermitteln? Machst du das, was ist eine Designstrategie oder machst du einen Markenworkshop mit deinen Kundinnen? Liefern die dir das alles schon oder wie ist das so in deinem Projektalltag?
Also zunächst stelle ich erstmal ganz viele Fragen, weil ich im Prinzip das Warum erfahren möchte. Also wo kommen sie her? Was macht sie aus? Für wen macht man das Ganze überhaupt und warum? Dass man da so anhand von ganz vielen Fragen nicht nur die Expertise erkennt, sondern eben auch Charakter, Haltung und die eigenen Werte. So, und das lasse ich meine Kunden schon auch erstmal in Ruhe für sich selber ausfüllen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass da schon auch ein bisschen Zeit benötigt wird und sie da dann gerne die Zeit für sich erstmal haben. Und das sind ja alles Dinge, die man erstmal runterschreiben kann als Kunde. Und dann gehen wir zusammen mit diesen Antworten dann tatsächlich in einen Strategie-Marken-Workshop. Ich nenne ihn aber Strategie-Workshop, weil es sind ja nicht immer Marken auch für Produkte, sondern ich mache ja auch Brand-Design für ja, für Personen, die jetzt keine Produkte anbieten. Und lass mich kurz, jetzt habe ich den Faden verloren.
Markenworkshop.
Genau. Und da gehe ich dann nochmal, da gehe ich dann nochmal viel tiefer rein. Also da will ich dann auch die ganzen Warums wissen. Also man kann mir ja sagen, ich möchte gerne innovativ wirken oder ich möchte gerne minimalistisch sein, weil, und dann frage ich ja, aber warum denn eigentlich? Was bedeutet das vor allen Dingen für dich? Für den einen bedeutet Minimalismus was ganz anderes als für den anderen. Und also da gehe ich dann wirklich auch nochmal rein in das Verstehen und Hinterfragen und nochmal ein paar Etagen tiefer, also ganz viele Warums fragen, um dann da nochmal so ein bisschen zu rauskristallisieren, wer bist du denn eigentlich konkret und wie soll das Ganze wirken? Ja. Und das machen wir im 1:1 im Workshop, genau. Der geht dann auch tatsächlich sehr lange und bis wir dann alles geklärt haben.
Wie lange geht der ungefähr?
Ich würde sagen schon 3 Stunden ungefähr.
Das
kommt ein bisschen drauf an, wie, ne, wie redselig manche aus sind. Manche können das sehr schnell beantworten, manche brauchen ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und ja, und damit gehe ich dann in die Analyse für mich selber und ordne die ganzen Antworten, sortiere, was ist wirklich wichtig, was wo ist das riesige Potenzial und gehe dann danach in die tatsächliche Strategie und in das Konzept.
Ja, und okay, dann haben wir quasi wir haben Fragen gestellt, wir haben einen Workshop gemacht. Wir gehen mit den Antworten aus dem Workshop in die Analyse und daraus entsteht, hast du gerade gesagt, eine Designstrategie bzw. ein Designkonzept. Kann man das, also wie ist da so deine Herangehensweise? Du hast dann deine Antworten und wirst du ab dem Zeitpunkt dann visuell, also dass du dann wirklich ins Gestalten übergehst?
Nach dem Strategie-Workshop meinst du?
Genau,
ja. Nee, auch noch nicht direkt. Also dann analysiere ich erstmal und sortiere die Antworten für mich und übersetze die dann also dann werden die Markenwerte rauskristallisiert, die Positionierung, dann weiß ich alles über die Zielgruppe, auch so Dinge wie tickt die Zielgruppe, was ist ihnen wichtig? Warum ist es auch genau diese Zielgruppe? Wie denkt sie, wie fühlt sie? Und was würde sie zum Beispiel vergleichsweise auch kaufen? Was ist ihnen wichtig und was auch gar nicht?
Ja.
Was ist dem Kunden dabei wichtig? Was darf dabei auch auf gar keinen Fall verloren gehen, nur um der Zielgruppe gerecht zu werden? Also da werden ganz viele Dinge erstmal geklärt. Und daraus entwickelt sich dann tatsächlich der elementare Kreis, der sich dann übersetzen lässt. Ja, und dann erst danach geht es in die Visualisierung im Sinne von, welche Bildwelt passt dazu, die diese Werte dann als Stimmung übertragen lassen, welche Farbwelten, welche Schriften passen dazu. Und in der Konzeptvorstellung, also ich teile dann in der Regel 2 Konzepte, die sehr unterschiedlich sind und erkläre die dann auch erstmal mit ganz vielen Worten, bevor man was sieht. Und dann entscheidet man sich für eine der beiden Konzepte und geht dann weiter in das ausgefertigte Design. Ja.
Also in die weitere Ausarbeitung. Ja. Ne? Also erstmal, ja, so arbeite ich eigentlich auch, dass man dann mit 2 Routen, Routen häufig reingeht und erst wenn dann klar ist, welche Richtung es wird, dass man dann in die weitere Ausarbeitung geht. Ja, also genau, weil ich glaube, für viele ist der Begriff Designstrategie irgendwie neu. Und ich glaube, habe ich schon so das Gefühl. Also das heißt neu, aber ich glaube, unter Strategie wird vor allem, du kommst ja auch ursprünglich aus der Agenturwelt, ne? Du warst ja auch mal in einer Werbeagentur, so wie ich auch. Da waren für mich Strategen, die erstmal vorgedacht haben, bevor es überhaupt ans Design übermittelt wurden. So, die haben vorgedacht, die haben sich den Markt angeschaut, wo wird dieses Produkt, wir bleiben jetzt einfach mal bei Produkten, weil das ja auch irgendwie dein Thema ist, wo wird dieses Produkt platziert und warum? Welche Medien benötigen wir, damit wir irgendwie Aufmerksamkeit erzielen können? Wie ist die Tonalität? Also ist das Produkt eher laut, leise, verspielt, reduziert, was auch immer, edel oder zugänglich für jeden. Und nachgelagert kam dann immer erst quasi, also in meiner Zeit, ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre her, ich bin jetzt schon über 10 Jahre selbstständig, aber dass wir dann die Designer dazu gerufen wurden, das dann bitte jetzt einmal visuell umzusetzen. Kennst du das auch so? Ich meine, wir hätten da schon mal drüber gesprochen.
Ja, kenne ich auch so. Tatsächlich wurde aber teilweise von uns das auch verlangt, mitzudenken. Also das kam ein bisschen auf den Kunden an, auf das Projekt an und auch in welcher Agentur. Also ich habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet, aber klar, je größer die Agentur, desto mehr Abteilungen und desto mehr Experten im Prinzip. Ja. Ne? Ja.
Genau. Und jetzt wird ja irgendwie heutzutage auch ganz viel irgendwie so gesagt, ja, ich baue dir dein Produkt oder deine Marke mit einem Fundament. So, Fundament, ohne Fundament keine Marke und es basiert alles auf deinen Werten. Trotzdem sehe ich da immer qualitative Unterschiede. So.
Sind darauf halt auch so Buzzwords, so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Weil ist eine, also ich denke jetzt auch einfach laut, ich habe darauf gar keine Antwort jetzt gerade, ja. Also eine Designstrategie ist ja jetzt nicht alleine, wir wissen oder wir kennen deine Zielgruppe, wir kennen dein Angebot und wir wissen irgendwie, keine Ahnung, 4 Begrifflichkeiten, die wir zusammen definiert haben, aber gar nicht weiter erörtert haben. Und dann fängt ja das Design an. So, und warum fühlen sich manche Marken trotzdem noch austauschbar an und manche on point? Das ist für mich immer so die große Frage, die ich mir stelle.
Ja, spannende Frage. Also spontan würde ich einfach mal sagen, die einen haben sich vielleicht mehr Gedanken darüber gemacht, wen sie im Detail erreichen wollen und wie die Zielgruppe dann tatsächlich tickt. Also das, was ich gerade meinte, dass man sich wirklich vor Augen führen muss, wie denkt so die Zielgruppe? Wo kauft sie ein? Wie kauft sie ein? Eher emotional und so, weil impulsartig oder wirklich aus einem klaren Need heraus? Und dass man das wirklich bis ins kleinste Detail durchdenkt und danach dann die Marke auch aufbaut. Also, dass da auch kein Zufall überlassen wird. So, also, dass man es wirklich zu Ende denkt, bis ins kleinste Detail. Da kann ich mir schon vorstellen, dass manche das eben tiefer machen, länger machen als andere und auch Mut beweisen. Das sehe ich auch ganz oft. Also, je mutiger eine Marke ist und für sich einsteht und für seine eigenen Werte einsteht, im Sinne von, dass man die nach außen hin auch präsentiert, egal wie die dann aussehen, dass man das einfach viel mehr greifen kann als Kunde. Ne? Also das ist einfach dann viel emotionaler und versteht man dann auch automatisch mehr und ist dadurch natürlich auch nicht so generisch austauschbar. Also ne, wenn alles irgendwie gleich aussieht, nur um vorsichtig zu sein, um möglichst allen zu gefallen, dann kann man es einfach nicht so greifen und dann gibt es eben auch noch 10 Alternativen. Also ich rate immer dazu, auch wirklich mutig sich selber zu vertreten und möglichst auch voranzugehen. Ja,
ja, ich denke da auch gerade dran, also vor allem sich die Fragen ehrlich zu fragen. Ne? Also erstmal glaube ich, dass es immer noch, selbst wenn jetzt Designer sagen, hey, ich arbeite mit einem Fundament, ne, wir erörtern erst gewisse Dinge, glaube ich trotzdem, dass es Unterschiede gibt in der Qualität der Fragen, die gestellt werden. Definitiv. Ne? Also was halt wirklich, genau. Und ich glaube auch, dass das auch ein Erfahrungsding tatsächlich irgendwann ist. Also dass es natürlich da irgendwie auch so eine Art Blaupause sicherlich gibt. Aber ich glaube auch, umso sicherer man sich in seiner eigenen Rolle wird, was man eigentlich selber auch von Design erwartet, umso mehr weiß man auch an manchen Stellen, auch vielleicht spontan in einem Workshop, welche Fragen man stellen sollte. Und dann, was ich jetzt gerade auch rausgehört habe, ist, und das finde ich eigentlich auch super spannend, ist, ich glaube, viele, ob das jetzt die Marken sind, die vertrauen ja am Ende auch nur den Designern, ja, aber dass man immer auf Nummer Sicherheit geht. Nicht auf Nummer Sicherheit, auf Nummer sicher geht, ja. Also, dass man denkt, okay, aber zu viel davon könnte die wieder abschrecken und dann könnte das hier falsch verstanden werden. Und ich glaube, wenn man so versucht, es allen recht zu machen, dann verschwindet man eigentlich nur. Dann wird es so gar nicht greifbar. Und ich hatte das, glaube ich, in einer letzten Podcast-Folge auch, ich weiß gerade nicht mehr, mit wem es war, das Thema Reibung. Dass Reibung eigentlich so spannend ist und dass das ja eigentlich das Feld ist, was auch so die Persönlichkeit am Ende herausstellt. Also ob wir jetzt, oder Charakter, sagen wir Charakter, weil auch ein Produkt kann ja einen gewissen Charakter haben, den es irgendwie vertreten soll. Ja, so definitiv. Wie halt Menschen oder sonst, ne, eben auch. Aber ich glaube eben, wenn man da auch mal ein bisschen auf Reibung geht und auch Gespräche führt im Vorfeld, die vielleicht auch nicht ganz angenehm sind, ja, sondern auch Fragen zu stellen, die vielleicht deine Kunden auch erstmal so ein bisschen in Verlegenheit bringen oder stottern lassen oder die wissen eben nicht sofort die Antwort, ist ja auch unangenehm, ne? Du kommst mit deiner Marke und hast auf gewisse Fragen keine Antwort. Du solltest sie ja eigentlich im besten Fall am allerbesten kennen. Und dann fühlen sich ja viele KundInnen so auch so ein bisschen auf den Schlips getreten. Es ist ja eine unangenehme Situation. Dann kommen auch Rückmeldungen wie, ja, aber das ist doch jetzt nicht relevant. Ne? Wir müssen halt, wir dürfen niemanden auslassen. Wir müssen alle ansprechen, weil hier Tante Erna vielleicht ja auch mal Lust auf, weiß ich nicht, was hat. Ja, yeah. Auf einen Pickelstift oder so. Und ich glaube, da fängt es dann an, dass dann halt auch viele in ihrer Rolle als Designerin nicht sicher genug sind, dem auch eben irgendwie standzuhalten, zu sagen, ich möchte es aber trotzdem wissen. Und ja, okay, vielleicht spielt das für uns keine Rolle, aber ich muss das wissen. Und weißt du, wie ich das immer verargumentiere? Ich sage, ich brauche das für meine kreative...
Ja, ja, ich auch.
Ja.
Aber es ist doch auch so. Also es ist immer, man braucht es doch auch wirklich. Und nur da, an solchen Sachen kann man doch auch die wahre Seele und den Charakter des Unternehmens oder des Produktes, was auch immer dann das ist, nach hinten raus, das ist für beiden ja gleich, auch erfahren und das Potenzial sehen nach draußen. Ja, ja. Ne? Also das ist für mich super elementar. Und es ist einfach nur wichtig, die da heranzuführen. Und ich finde, sie brauchen auch sich gar nicht auf den Schlips getreten fühlen. Denn das ist ja so ein gemeinsames Miteinander im Gespräch, wie du auch sagst, die richtigen Worte finden, die richtigen Fragen stellen und auch nochmal, wenn die eine Frage vielleicht nicht beantwortet werden konnte, nochmal eine zweite, dritte oder von hinten rum oder Beispiele zu nennen oder so. Es gibt so viele Möglichkeiten, da dann doch an seine Antworten zu kommen. Aber ich sage auch immer, doch, ich muss das wissen und sonst kann ich meine Arbeit nicht gut machen. Und dann funktioniert das auch nicht. Genau,
ich
sage auch immer,
sonst passiert bei mir nichts. Ich brauche Bilder und ich bin eine kreative Person und du musst mir da jetzt weiterhelfen. Und ich glaube, das ist aber auch dann total oft die Angst. Und ich muss auch sagen, ich bin da auch reingewachsen. Ja,
ja, klar.
Also die ersten Kundengespräche und Anfänge sind wahrscheinlich auch nicht immer gut gelaufen und man ist so ein bisschen rumgeeiert, okay, der Kunde ist König, dann höre ich jetzt an der Stelle auf zu fragen, ich möchte ja, dass irgendwie alle auch eine gute Zeit haben, bis irgendwann sich bei mir so ein Shift entwickelt hat, dass ich gedacht habe, naja, aber das tut dem Projekt nicht gut, ne? Also das Projekt ist König. So, nicht der Kunde. Ich kann das ja auch alles trotzdem auf eine sehr freundliche, nahbare Art machen und dann vielleicht auch nochmal erklären, warum und weshalb ich da jetzt nochmal ein bisschen mehr reingehe. Zum Beispiel hatte ich kürzlich auch ein Kickoff und da hat die Kundin dann auch immer wieder gesagt, so, ja, aber hast du dir meine Website noch nicht angeguckt? Also das steht doch, und dann habe ich gesagt, ja, doch, ich habe sie mir angeguckt und das steht auch alles da irgendwie, aber ich möchte das jetzt einmal in deinen Worten hören und ich möchte einmal, und das ist bei mir immer so ein Schlüssel, ich möchte einmal, dass du ins Reden kommst mit einer völligen Begeisterung über dein Produkt.
Ja.
Ich möchte, dass du im Gesicht strahlst, wenn du mir davon erzählst, wie genial das eigentlich ist, was du da auf diesen Markt bringen möchtest. Egal, ob es eine Dienstleistung ist oder so. Und dann fange ich an zu verstehen, was da überhaupt transportiert werden muss. Ich finde immer, ich muss selber auch so die Begeisterung spüren und denken, ja mega, was hast du da für ein tolles Produkt? Ja, das, und dann fängt ja auch in mir so was an. Ja, das müssen wir doch der Welt zeigen, wie toll ja. das ist, ja?
Ja, genau.
Ja, aber kürzlich hat auch jemand zu mir gesagt, ach, das war bei mir bei den Anfängen, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich auch noch so eine Leidenschaft wie du. Und dann sagte ich, ja, ich bin aber auch schon 20 Jahre im Beruf. Ich bin nicht am Anfang. Die muss man sich auch erhalten und erarbeiten, ja? Und für mich ist das, wenn ich, also Kreativität kann nicht stumpf abgearbeitet werden. Aha. Das geht einfach nicht. Das ist kein Abarbeitungsjob. Das ist ein Impuls, dem man nachgeht. Ein Gefühl. Und dann natürlich immer, und das ist ja auch die Gefahr von uns Designerinnen, mit Blick auf, sind wir noch auf Kurs? Ne? Sind wir noch, verliere ich mich gerade, weil ich Designerin bin? Und das liebe und selber gerade eine Begeisterung entfache. Und deswegen ja auch irgendwie für mich immer diese Strategie, sind wir noch auf Kurs? Sind wir noch da, wo wir hinwollen? Oder also auch für mich einfach meine Leitplanken zu definieren, damit ich nicht irgendwo eine Abzweigung nehme und spätestens in der Präsentation mein Kunde denkt, so, wo kommt das denn her? So, ja, ist zwar ja. cool, aber bin ja, nicht ich so, ne?
Das stimmt. Aber durch die Strategie und alles, was man da vorher erstmal arbeitet, macht ja dann auch alles automatisch Sinn, ne? Also du hast ja für alles eine Erklärung.
Ja.
Und das wurde mir auch schon so oft gespiegelt, dass das den, ja, dass sie das eben auch so, ja, so toll an dieser gemeinsamen Arbeit finden, dass es nicht mehr darum geht, ob ihnen jetzt etwas gefällt, ob es schön aussieht,
ja.
sondern dass es einfach total Sinn macht und logisch ist, dass es so aussehen muss oder ja. kann. Ne? Es gibt ja dann schon genau. auch noch mal ein, zwei Möglichkeiten, aber dass es so auf jeden Fall Sinn macht und
ja.
dass das jemand auch so erarbeitet und so erklärt, dass es einfach auf den ersten Blick verständlich ist. Ja, es ist auch ein Teil, eine kleine Persönlichkeitsentwicklung für den Kunden immer wieder. Merke ich, das ist wirklich ein richtig schöner Prozess.
Ja, und ich finde, was ich dann auch sehe, also ich habe mir dann auch erarbeitet, okay, ich bin nicht nur Designerin, ich bin eben auch Strategin, ich bin auch Kundenberaterin und so langsam, also es kommt natürlich auch auf die Zielgruppe an, ich habe jetzt keine großen Unternehmen oder Konzerne oder so, sondern eher wirklich viele Solo-Selbstständige oder sehr, sehr kleine Teams von maximal 4 Personen oder so, dass es fast auch schon so einen Coaching-Charakter hat. Ne? Also indem man halt wirklich gezielte Fragen stellt. Und ich muss aber sagen, das mache ich ja nicht, weil ich die jetzt coachen möchte und denen noch einen zusätzlichen Gefallen tun möchte, sondern wirklich in allererster Linie aus unternehmerischer Sicht, und da komme ich nochmal an den Punkt, nein, ich mache das hier nicht nur leidenschaftlich, weil ich jetzt gerade aus dem Studium komme. Ich habe einen unternehmerischen Gedanken dabei, weil wenn ich das Produkt fühle, dann kann ich auch on point arbeiten und hinten raus entsteht nicht ein riesiger Rattenschwanz an Feedbackschleifen oder Missverständnissen, sondern es ist von Anfang an geklärt. Wir reiten emotional als auch rational auf der gleichen Welle. So. Und ich glaube, das ist eben total wichtig. Und das lässt sich halt auch dann, finde ich, häufig nicht nur in, ich stelle jetzt jedes Mal diese gleichen Fragen, vielleicht anfangs ja schon, um so ein Gesamtbild abzuzeichnen. Aber irgendwann muss ich natürlich auch so ein bisschen an den Kern herankommen, was da überhaupt, ja, drinsteckt.
Ja.
Ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen, Svenja, kann ich so unterschreiben. Ja,
definitiv. Ja, also da komme ich auch wieder ins, ja, ist ja auch irgendwie so mein Thema, ne? Da komme ich ja immer irgendwie dann ins Reden.
Genau. Also nochmal zu dir auch. Und du machst ja halt nicht nur Produktdesign, wo ich ja total neidisch drauf bin, was jetzt, glaube ich, alle schon irgendwie rausgehört haben. Und ich würde es halt auch gerne können, aber ich habe es für mich... Nee. Sondern du machst ja auch Branddesign.
Ja.
Genau, erzähl mal, da hat sich ja auch in den letzten Jahren, du bist ja jetzt auch schon total lange selbstständig, auch ja vieles getan, so in der Branche. Darf ich dich fragen, wie du vor allem Kunden generierst, ob du Akquise machst, ob du, ja, was genau du tust, damit Kunden dich finden und dann dich herantreten?
Ja, ich mache viele Sachen parallel, aber also jetzt zum Beispiel Sichtbarkeit über Social Media beispielsweise, den Content erstellen. Darüber generiere ich auch, würde ich sagen, 50% meiner Kunden. Und,
Okay, wow.
Und den anderen Teil dann tatsächlich auch über die Webseite, über ja, dass Menschen bestimmtes Bedürfnis googeln oder bestimmte Wörter googeln und mich dann dabei finden. Also ich habe anscheinend, zumindest im Moment, das ist ja vielleicht auch immer so ein bisschen phasenabhängig, da eine Sichtbarkeit, die gefunden wird über LinkedIn, Instagram und dann Webseite. Das ist so dieses Konstrukt. Also man guckt irgendwie überall und dann kommt man zu mir ins Erstgespräch. Ich bin natürlich auch auf Netzwerkveranstaltungen regelmäßig unterwegs und positioniere mich da dann. Aber das ist dann eher so ein Long-Term-Ding. Das kommt es eigentlich eher seltener zustande. Ja, so mache ich das eigentlich in erster Linie. Also es gibt ganz viele Sachen, die hier und da automatisch passieren. Aber so gewinne ich meine Kunden. Früher war es viel Empfehlung, das ist heute tatsächlich gar nicht mehr so konkret. Nee.
Hattest du denn eine Zeit, weil ich hatte auf jeden Fall ja eine Zeit, die mich extrem nervös gemacht hat, als nämlich keine Empfehlungen mehr reinkamen. Gab es so eine Zeit bei dir auch und wo du dann gemerkt hast, du... Ja, irgendwie ist diese Branche im Wandel, warum auch immer, wahrscheinlich auch KI geschuldet. Gab es bei dir auch so einen Punkt, wo du dachtest, okay, jetzt wird's kritisch, jetzt verändert sich was?
Ja, ja. Das war ziemlich genau 23. 23 und 24 waren schon, vor allen Dingen 23 bei war mir krass. Auch. Und 24 war dann so ein bisschen Achterbahn, also da war es mal total gut, mal wieder total gar nicht. Und da habe ich dann einfach auch gelernt, wie wichtig Akquise einfach ist. Ja. Also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich nämlich sehr viel Empfehlungsgeschäft, habe dann aber auch gemerkt, dass das nicht immer die richtigen Empfehlungen waren und konnte mich darauf auch gar nicht mehr verlassen, logischerweise. Und habe dann ziemlich von jetzt auf gleich gemerkt, okay, jetzt muss ich unbedingt was ändern, denn so kann es nicht weitergehen. Ja, und dann bin ich voll in dieses Akquise-Learning eingetaucht. Und jetzt macht es mir auch
Spaß. Was hast du denn dann gemacht? Also bist du dann quasi, war das der Schritt dann zu sagen, du bist ja auch, sagtest ja eben Social Media, ne? Instagram, LinkedIn, war das dann der Punkt, wo du gesagt hast, vorher habe ich das nicht so richtig genutzt, aber jetzt nutze ich es wirklich als Akquise-Tool?
Ja, genau. Also ich hab mir dann auch Hilfe geholt, eine Mentorin und haben das Ganze dann durchleuchtet, was da alles noch am Potenzial liegen geblieben ist all die Jahre aufgrund meiner... Ja, ich habe ja sehr viel für Agenturen gearbeitet oder auf Empfehlungen für andere, also Kunden, die mich dann wiederum empfohlen haben, aus dem unternehmerischen Bereich, also Unternehmer an sich, so meine ich. Und das ist dann eben alles weggefallen und da habe ich dann gemerkt, okay, du musst dieses Thema Akquise jetzt unbedingt lernen, weil du hast es bis dato nie gemacht und weißt auch gar nicht, wie du es anfangen und richtig machen sollst. Mhm. Und da habe ich es dann angepackt und gelernt, ja. Und auch so einen Sales-Prozess auf die Beine zu stellen.
Ja,
wie macht man das in meinem Fall? Das war wirklich Gold wert, ja.
Da kommt ja auch wieder so dieses unternehmerische Denken, ne? Das ist, ich will gar nicht sagen, dass das früher nicht nötig war, aber ich erzähle auch immer gerne, dass ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, wirklich mit Anfragen, die weiß ich nicht, woher die kamen, denn ich hatte weder eine Website, ich war gar nicht, also wie man es heute sagt, sichtbar, ja, sondern es war wirklich irgendwie so ein Klüngel, der sich da aufgebaut hat und dann habe ich halt immer wieder die nächste Anfrage und so weiter bekommen. In meinem Fall muss ich nur auch leider sagen, dass ich dann auch in so einer Spirale gefangen war, weil ich mich nicht ordentlich von Anfang an positioniert habe, sondern aus dem Gedanken heraus, ich muss jetzt erstmal alles annehmen, weil ich bin ja neu auf dem Markt und muss ja auch meine Rechnung zahlen.
Ja. Ich glaube, das hatten wir alle, oder?
Ja, genau, und dann so alles gemacht habe. Aber dann, finde ich, ist es halt auch irgendwann, wenn du da so fest drin sitzt, ja, in diesem Rad, ja, und dich halt dann auch alle als die kennen, dich da irgendwie rauszubewegen und zu sagen, ja, Moment, ich kann aber doch eigentlich noch viel mehr als nur eben irgendwie schnelles Feuer löschen und hier und da irgendwie eine schnelle Aktion mit euch durchziehen. Ich kann richtig Marken denken, ne? Also das ist eben auch eine Qualität, die ich habe. Und das fand ich, also da muss ich fast sagen, dass mir diese Krise zugute kam, weil ich dann die Chance hatte, genau aus diesem Kreislauf eben auszubrechen. Und das war bei mir auch, 23, 24 war bei mir auch ein ganz schlimmes Jahr. Aber wie war das denn für dich, dann plötzlich, also ich weiß ja nicht, wie sichtbar du auch davor warst, ich, wie gesagt, nicht sehr sichtbar, dich dann plötzlich so zu zeigen. War das eine Überwindung oder war das für dich so, ja gut, dann machen wir das?
Eher war es so, jawohl, dann machen wir das. Aber ich habe natürlich auch jetzt nicht von heute auf morgen 1000% die Sichtbarkeit für mich dann mit meinem Gesicht, beispielsweise, wenn du das meinst, ne, in die Kamera sprechen, ja, und Fotos, genau, und so weiter. Ja. Das habe ich dann erstmal nicht gemacht, sondern ich habe tatsächlich erstmal Projekte gezeigt, Projekte vorgestellt, sich hinter den Projekten so ein bisschen, ja, heute würde ich sagen, versteckt, ne? Mhm. Aber so bin ich da erstmal so langsam reingeschlittert. Und ja, und dann so bekommt man ein Gefühl dafür und dann ging das eigentlich ganz gut. Also
ja,
ich muss schon sagen, das hat doch, eigentlich ist es mir nicht so schwer gefallen. Aber es ist auch heute noch nicht so, dass ich jeden Tag in die Kamera spreche oder so. Das jetzt auch nicht. Aber
ja,
das hat dann eher was mit meinem Zerdenken zu tun, als dass ich es mich nicht trauen würde. Ja, das ist mein Thema. Ich denke einfach grundsätzlich zu viel.
Ja, ich glaube aber, dass das viele machen, die denn, vielleicht ist das ja jetzt auch was, was wir so vielleicht für diese Folge auch den Hörerinnen mitgeben können. Ich finde, was du gerade Schönes gesagt hast, du hast erstmal angefangen, deine Projekte zu zeigen. Klar, wir sagen jetzt aus unserer heutigen Perspektive, wir haben uns da noch versteckt. Aber ich finde, das ist ja auch vielleicht einfach mal ein erster Schritt, ne? Also zu sagen, fang doch erstmal an, überhaupt zu zeigen, was du tust, ne? Bevor du dich selber zeigst, dann versteck dich halt, also so liebevoll, nicht bewertet, erstmal hinter deinen Projekten und taste dich halt so voran, weil bei mir war es auch so, dass ich weiß auch noch, ich habe auch noch das Foto und das werde ich auch, glaube ich, immer mal wieder rausholen und bei Instagram zeigen, wie ich so ein eigenes Foto von mir mit Selbstauslöser hier in unserem Esszimmer für unserem Sideboard gemacht habe und dann habe ich mir so ein Grafikdesign-Buch so unter den Arm geklemmt und habe dann so da gestanden, ne, und habe dann ein Foto gemacht und habe mich so gar nicht wohl gefühlt. Und wenn ich dann überlege, heute hatte ich eine Story, ich habe in die Kamera gesprochen, ich habe es zweimal in die Kamera gesprochen. Das erste Mal, weil ich mich verhaspelt habe und das ging dann einfach nicht. Und beim zweiten Mal war es auch nicht so richtig perfekt, aber ich dann aus einem unternehmerischen Gedanken heraus entschieden habe, ich habe keine Zeit. das muss jetzt raus und das ist in 24 Stunden ist das Ding weg und die Message ist klar. So,
ja, das ist ja auch sympathisch, on point. Oder?
Ja, wahrscheinlich, aber ich will halt auch mal sagen, damit man zeigt sich nicht, weil es, also es macht auch Spaß, aber nicht in erster Linie, weil es so viel Spaß macht.
Ja.
Man zeigt es, weil man ein Unternehmen hat und Dinge verkaufen möchte und das halt einfach dazu beiträgt, dass Menschen halt verstehen, wer du bist und was du machst. Und ich glaube, vielleicht könnte das auch die ein oder andere unterstützen oder dabei helfen, sich das mal bewusst zu machen. Du machst es nicht, weil du dich irgendwie, keine Ahnung, dein Ego polieren möchtest, indem du zeigst, wer du, was du Tolles machst. Das hat ja irgendwie, finde ich, immer so, in unserer Gesellschaft wird das ja direkt als negativ bewertet, wenn man sich zeigt, jetzt fühlt die sich irgendwie besonders toll. Sondern nein, ich habe Verantwortung für mein Business übernommen und ich weiß eben, was ich kann und ich mache das sichtbar. Und ich glaube, wenn man mit dem Mindset vielleicht auch einfach da dran geht, dann fällt einem das auch viel leichter.
Ja, ne, definitiv. So. Und auch wenn man halt über, ja, über seine Angebote spricht, über sich selbst spricht und das sind ja alles Informationen, die wichtig sind, um den eigenen Kunden zu erreichen und letzten Endes wollen wir denen ja auch nur helfen. Also die sollen uns ja auch finden und uns greifen können und das geht eben nur, indem man sich auch zeigt und ja, und auch spricht.
Ja. Ich hatte auch ein Gespräch mit Bianca von Schönfabrik. Hier schöne Grüße an der Stelle, sage ich bewusst hier in diesem Podcast, weil wir drei uns auch sehr oft austauschen.
Ja.
Und das möchte ich jetzt auch mit dir teilen. Sie hat den Begriff Brandfluencer genannt und den auch ausgeführt. Und obwohl sie mir den jetzt, oder obwohl wir den jetzt irgendwie analysiert haben, beleuchtet haben und so weiter, gehe ich trotzdem immer noch relativ viel damit spazieren und er schwebt so um mich herum in meinen Gedanken. Und ich habe eigentlich, was ich irgendwie ganz schön finde, welche Resonanz oder welches Fazit ich aus diesem Begriff ziehe, ist, wir machen unseren Kunden ja eigentlich vor, wir sind das beste Beispiel, wie wir eine Marke sichtbar machen, nämlich uns, ja, und wie wir das irgendwie auf verschiedensten Arten und Weisen tun können. Zum Beispiel, indem wir in eine Story sprechen, was für Worte wir benutzen, was wir von unserem Leben teilen, was wir nicht von unserem Leben teilen, wie wir eben auch mit Brandfarben umgehen, mit Formen, mit Schriften und so weiter. Wir sind ja eigentlich die beste Referenz, damit unsere Kunden verstehen können, was es heißt, eine Marke zu sein, die sichtbar wird.
Ja.
Und wir influenzen quasi diese Marke, ne? Also was, oder das Markenverständnis, weil es ja sich auch ein bisschen verschoben hat. Es ist nicht mehr nur noch eine Marke, die Coca-Cola heißt, sondern es gibt halt jetzt so viele kleine Marken und irgendwie finde ich, passt das wirklich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff schon gibt oder ob Bianca den wirklich jetzt kreiert hat für uns. Aber fühlst du das auch?
Ja, total. Also das ist so ein Vorleben einfach, ne? Vorreiter sein, vorangehen und das so ganz normal im Alltag an Kleinigkeiten auch zeigen, was es bedeutet, das zu sein. Ja, dieses Vorleben. Ja, also ja, das ist schon ganz gut erklärt, ja.
Ja. Ja, krass. Ja, also wir sind hier von, ich blätter mal hier in meinen Notizen, von Designstrategie über Akquise und über Sichtbarkeit gekommen. Ich finde ja auch, das eine geht ohne das andere ja nicht. Das ist ja wirklich etwas, greift das ineinander greift, oder?
Ja, auf jeden und Fall.
Das aber mal so zu verstehen, das mal so zu benennen, finde ich, ist ja auch total hilfreich. Jetzt werde ich dir noch eine fiese kleine Abschlussfrage stellen, auf die ja nie jemand vorbereitet ist.
Oh je. Ja.
Was würdest du jetzt an der Stelle nach unserem Gespräch den Hörerinnen gerne noch mitgeben? Vielleicht stellen wir uns jetzt mal eine Designerin vor, die da jetzt sitzt, uns zuhört und denkt, ja, macht alles Sinn, aber wie fange ich denn an?
Auf jeden Fall anzufangen, auch in kleinen Steps und nicht direkt schon sich den Kopf darüber zu zermartern, wie das perfekte Ganze nach hinten raus ist, denn die Steps dahin sind wichtig. Und wenn ich eins gelernt habe im Laufe der Zeit, ist, dass man sich immer weiterentwickelt. Also man ist nie perfekt oder angekommen. Ich mache meinen Job jetzt ja auch wie du schon echt sehr viele Jahre. Also ich war vor fast 10 Jahre in Agenturen und bin jetzt 17 Jahre selbstständig. Und es ist heute immer noch so, ich meine, ich gehe auch in deine Masterclasses, weil ich auch jetzt immer noch merke, heutzutage und wahrscheinlich auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren, man guckt immer wieder ganz anders auf die Dinge und kann sein eigenes Denken, seine eigene Arbeit, wie ich mit Kunden arbeite, was ich da mache, immer wieder schärfen und neu justieren. Und das macht es auch so spannend daraus und das ist der Prozess, wie es auch immer wieder besser wird. Von daher anfangen und mit dem dankbar und zufrieden sein, wie man sich vielleicht bisher schon entwickelt hat und auch die nächste Zeit entwickelt und einfach darin vertrauen, dass der Anfang der Schlüssel für alles ist.
Ja, total. Das hast du total schön gesagt. Und auch, finde ich, obwohl wir beide, ne, ich finde es auch, habe gerade große Augen gemacht, als du erzählt hast, wie lange du jetzt auch schon mit dem Business bist, neugierig bleiben, ne, und beobachten.
Ja, ja, und auch immer wieder anpassen. Also ich habe auch nicht Brand and Packaging Design vor, weiß nicht, 20 Jahren in der Qualität gemacht wie heute. Es ist ja auch ganz logisch, ne? Und da auch in der Zeit raus zu kristallisieren und selber herauszufinden, was liegt einem besonders gut, was kann ich besonders gut und was auch überhaupt nicht. Ne, das dann auch mal sein zu lassen. Mm. So, das waren ja auch mit die Gründe. Ja, weil du es vielleicht auch noch nie richtig, also du würdest es gerne, also weißt ja nicht, ob du es nicht könntest, wenn du es eine Zeit lang probieren würdest, oder meinst du nicht?
Ja, wahrscheinlich. Ne? Also ich, die Neugierde und die Bereitschaft, es zu lernen, wäre auf jeden Fall da. Aber ich überlasse es auch gerne einfach, dann weißt du, Expertinnen, wie
jetzt. Ja, und du kannst ja auch andere Dinge schon sehr gut.
Genau,
ne,
ich mache andere Sachen. Ja.
Genau. Und das ist doch auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir einfach Dinge machen dürfen, die wir richtig gut können, an denen wir richtig viel Spaß haben und damit anderen Menschen noch helfen und Geld verdienen. Also das finde ich, und das noch in einer Flexibilität, wann ich das mache, wie viel ich das mache, auf welche Art und Weise ich das mache, das ist für mich auch tatsächlich der größte Luxus. Ja,
ja, total. Ja, super schön. Ich glaube, da haben wir einen schönen Abschluss gefunden. Liebe Dani, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, dass du hier im Poolhouse Podcast bei mir warst. Es war sehr, sehr schön, wie immer, wenn ich mit dir spreche. Und ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken, damit sich alle auch mal ein Bild von dir machen können. Genau. Vielen Dank.
Ich danke dir, dass ich heute hier sein durfte.
Und dann verbleiben wir einfach so, wenn ihr losgehen möchtet, dann macht es in eurem Tempo, in euren Schritten, bleibt neugierig, denn dann sieht es gut für euch aus.